ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Und da heißt es bei uns immer zuerst Name:
Tabea Sörri.
Und?
Martin Becker.
Genau. So geht das Spiel jetzt ein bisschen zwischen uns. Ich stelle eine Frage und bekomme zwei Antworten.
Und so die erste Antwort schon verschlafen. So macht man es falsch.
Es gibt kein Falsch. Wir lernen sie kennen. Wie auch immer. Auf welchen Wegen. Und je ungewöhnlicher, desto besser. Mit Versprechern und allem drum und dran. Geburtstag.
15. Dezember 1983.
2. November 82.
Geburtsort. Dormagen.
Attendorn.
Dormagen und Attendorn, wo ist das?
Das ist beides in Nordrhein-Westfalen. Dormagen ist in der Nähe von Köln.
Attendorn ist in der Nähe von Plettenberg, wo ich groß geworden bin. Das ist in der Nähe, grob gesagt, von Hagen am Rande des Ruhrgebiets. Genau, das trifft es ganz gut.
Kennen Sie sich aus NRW?
Nee, wir haben uns erst in Leipzig kennengelernt, lustigerweise.
Am Literaturinstitut.
Da haben wir beide,
vor 20 Jahren uns kennen, über 20 Jahren, die Zeit vergeht. 23 Jahre ist es jetzt her, dass wir uns da kennengelernt haben.
22,5.
Und jetzt schreiben Sie Bücher zusammen und ich sehe schon, Sie ergänzen sich wunderbar. Steckbrieffrage Nummer 4. Profession.
Freie Autorin.
Schriftsteller und Journalist.
Aha, wo ist der Unterschied?
Ich bin immer vorsichtig mit dem Wort Schriftstellerin, weil das so ist, so aufgeladen. Und Jürg Becker hat mal gesagt, man darf nach dem zweiten Buch frühestens anfangen, sich selbst Schriftsteller oder Schriftstellerin zu nennen. Und ich habe jetzt zwei Bücher geschrieben, ich bleibe noch bei Autorin.
Sie zögern trotzdem noch. Aha. Was treibt Sie an?
Bei mir sind es wirklich die Details. Also ich liebe Details und beim Schreiben sind es die, auf die ich mich auch immer am meisten freue. Und im Leben eigentlich auch.
Details. Mhm. Und Sie, Herr Beck?
Bei mir schon diese Freude am Schreiben, dass ich mich immer fühle, als dürfte ich wieder mit meiner Lego-Kiste spielen, wie als kleines Kind, dass ich die Zeit vergesse, dass ich voll und ganz in einer Sache bin. Das ist einfach das große Glück, schreiben zu dürfen.
Das klingt ja auch nach einer guten Aufteilung, wenn der eine die Recherche liebt und der andere das Niederschreiben.
Das haben Sie tatsächlich jetzt sofort zügig sehr schnell erfasst. Also Tabea ist für die Literatur zuständig, ich für die Action-Szenen.
Okay, gucken wir uns gleich genauer an. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Bei lieben Menschen, da bin ich immer zu Hause. Oder bei guten Menschen, ja.
Und Sie? Mhm.
Also da, wo meine Familie ist, ganz klar. Das heißt in Mitteldeutschland, hier in Halle. Und gleichzeitig aber auch in Köln, in Ostende an der belgischen Küste oder in Prag. Das sind so meine drei anderen Seelenorte, die ich noch habe. Da kommen wir vielleicht noch drauf, weil manche davon sind ja auch etwas abseitig.
Und die Geschichten spielen in Prag. Also da kommen wir auf jeden Fall hin. Mhm. Was Sie abseitig finden daran, das versuche ich mir zu merken und als Frage Ihnen nachher nochmal vorzulegen, Martin Becker. Sie leben jetzt mit Frau und drei Kindern in Halle. Mhm. Und Tabea Sörgel, Sie sind nach Köln gegangen.
Genau, vor fast 8 Jahren inzwischen.
Mit schwerem Herzen,
ja.
Aber so viel ich gelesen und gehört habe.
Ja, wirklich mit bleischwerem Herzen, weil ich eben lange in Leipzig gelebt habe. Und ich habe es sehr geliebt. Ich liebe es immer noch. Ich vermisse es auch immer noch. Aber Köln ist auch schön.
Tut uns leid, Köln. Mehr gibt's heute nicht. Köln ist auch schön. Welche Musik hat jüngst berührt?
Ich habe das neue Album von Rosalía, Lux, wirklich rauf und runter gehört. Ich kann es inzwischen nicht mehr ganz so oft hören, weil ich ständig weinen muss. Und das ist dann doch etwas hinderlich, wenn man zum Beispiel Zug fährt. Und ein anderes Album ist von Blood Orange, das ist ein britischer Musiker. Das heißt Essex Honey und das ist, da geht es um den Tod seiner Mutter und das ist halt wirklich wunderschöne Trauerarbeit. Also, ja,
sind Sie im zeitgenössischen Pop gut zu Hause?
Ja, ja, tatsächlich. Mhm. Ja.
Und Sie, Martin Becker?
Tatsächlich ist es bei mir auch Berghain von Rosalia und tatsächlich ganz viel Tschechisches von Jaromir 99 und seiner Letni Kapella, also der Frühlingskapelle. Das ist eine tschechische Band, die unter anderem auch ganz oft mit meinem besten Freund oder einem meiner besten Freunde Jaroslav Rodisch auftritt. Also da gibt es schon noch eine sehr enge Verbindung, die höre ich sehr, sehr gerne, um auch ein bisschen im Tschechischen zu bleiben.
Auch da werden wir Anknüpfungspunkte nachher finden. Welches Buch hat zuletzt bewegt, ist ja vielleicht schon die erste Frage, die da auch weiterführt. Tabea?
Das war bei mir ein englischsprachiges von Sarah Perry, das heißt Death of an Ordinary Man. Und da beschreibt sie das Sterben ihres Schwiegervaters. Aber so ganz, ganz präzise, aber dabei nie kalt, sondern so ganz liebevoll. Und da geht es halt auch sehr viel um Details.
Ja.
und es geht schon wieder, ich spreche ständig von Trauer und Sterben, aber naja, es beschäftigt mich eben. Genau, ein anderes Buch, da geht es da geht es auch ums Sterben, aber um das Sterben eines Meerschweinchens. Das habe ich auch vor kurzem erst gelesen von Ulf Nilsson, das heißt Adieu, Herr Muffin, das kann ich wirklich sehr empfehlen.
Ich glaube, man darf das lustig finden, wenn das der Ansatz ist, um über den Tod zu erzählen,
ja.
Oder?
Ja, also ja. Adieu, Herr Muffin ist auch lustig, aber das Buch von Sarah Perry zum Beispiel auch.
Das klingt wundervoll.
Ja, es ist es wirklich.
Also das erzählende Sachbuch ist es so ein bisschen bei Ihnen, ja?
Ja.
Dass sie anzieht.
Ja. Obwohl ich lese eigentlich lese ich hauptsächlich Romane, aber Death of an Ordinary Man ist eine Mischform. Es ist ein Sachbuch, Roman, Essay, es kann man gar nicht so genau sagen. Also ja. Es ist wahrscheinlich Autofiktion, am treffendsten bezeichnen, ja. Weil es wirklich eben um ihr eigenes Leben geht und ja, sie ist aber Romanschriftstellerin und schreibt eben über ihr Leben, wie sie einen Roman oder wie sie auch Romane schreibt. Fand ich sehr beeindruckend, sehr bewegend und ja, wirkt immer noch nach.
Martin Becker, welches Buch hat zuletzt berührt?
Naja, die Frage zielt ja so ein bisschen in die Richtung von, welche neue Literatur habe ich gelesen? Und da fiel mir gerade ein, als ich nochmal über die Frage nachgedacht habe, wenig bis gar keine neue Literatur. Ich habe seit Januar einen Vollzeitjob, ich habe 3 Kinder, alle sind unter 6 Jahre alt. Da können sich die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich vorstellen, dass die Lesezeit sich so eingedampft hat. Und das heißt, ich greife jetzt eher zu Dingen, die ich schon gelesen habe, weil dann sozusagen das neue Lesen nicht ganz so anstrengend ist. Und da ist ganz vorne immer mit dabei Lenka Reinerowa. Besonders närrisches Prag. Lenka Reinerowa war die letzte auf Deutsch schreibende Autorin Prags und die hatte einfach ein unfassbares Leben, aber erzählt halt von den ganzen Tragödien, die sie auch erlebt hat, auf so eine zarte, fragile, lustige Art und Weise. Das ist immer wieder eine Freude. Lenka Reinerowa, eine ganz große Autorin, die ich immer wieder lesen kann.
Und Sie sind ihr noch selbst begegnet?
Ich bin ihr noch selbst begegnet, tatsächlich. Ich habe sie noch im Krankenhaus besucht. Kurz bevor sie gestorben ist mit ihrem tschechischen Verleger. Und das ist eine der Begegnungen, die ich tatsächlich, also es gibt also diese Lebensbegegnungen und die gehört dazu, weil da lag im Bett diese Frau, die dieses ganze Jahrhundert erlebt hat, also die in Gefangenschaft, also im Gefängnis war mehrfach, ja, die vor den Nazis geflohen ist, Freundin von Egon Erwin Kisch. Und sie lag halt da und man merkt halt einfach, der Körper kann nicht mehr, die war halt körperlich, man merkt halt einfach, da ist ein Mensch, der ist wahrscheinlich nicht mehr lange da, aber es ging von ihr eine Energie aus. Die hatte einen Blick, diese Stimme, dieses Pragerdeutsch, diese Wärme, diese Herzlichkeit. Ich werde das nie vergessen. Das war eine Begegnung, die mich tatsächlich bis heute bewegt, wenn ich an sie denke. Und das ist das Tolle, so schreibt sie auch.
Das heißt, Sie begegnen ihr dann wieder, wenn Sie jetzt die Bücher lesen. Also die Begegnung hat bestimmt auch das Lesen verändert.
Ja, das ist ganz klar so. Ganz klar, ja.
Okay, letzte, ganz prosaische Fragebogenfrage. Wie beginnt der Tag?
Ich sitze in der Küche, trinke Kaffee und spiele die Spiele in der New York Times App. Diese Wortspiele, ich weiß nicht, ob Sie die kennen.
Wordle,
ja, genau,
Connections.
Ja, genau, alle. Auch Pips neuerdings. Mhm. Das ist ja eher mit Zahlen als mit Wörtern. Aber ja, darauf freue ich mich auch jeden Morgen beim Aufstehen.
Das heißt, Sie beherrschen das Englische ganz gut?
Ja, schon. Also
passiv
auf jeden Fall.
Ja. Toll. Und bei Ihnen? Wann geht's los mit 3 kleinen Kindern?
Mein Wecker geht um 5.10 Uhr. Da bin ich vor ein paar Jahren noch ins Bett gegangen. Heute stehe ich um die
Vor 10?
Das wäre schön. Nee, tatsächlich 5.10 Uhr. Sie haben sich nicht verhört, es ist tatsächlich so. Also wenn Halle noch schläft und die Saale noch müde fließt. Und dann gibt es so, oder gab es, sagen wir mal, weil jetzt steht unser jüngster Sohn schon immer gerne um 4 Uhr morgens auf. Wenn es gut läuft, gibt es noch eine ruhige Stunde zum Arbeiten. Und die versuche ich dann zu nutzen, bevor das Familienleben bis zum Kindergarten losgeht. Und wenn es diese Stunde gibt, genieße ich sehr. Wobei ich es natürlich auch sehr genieße, wenn die Kinder dann schon um 4 Uhr morgens wach sind.
MDR Kultur trifft. Martin Becker und Tabea Sörgel. Und Sie sind mit Ihren, ich sag mal, mit Ihren Kisch-Büchern hier, mit historischen Kriminalromanen, die sich um eine Hauptfigur drehen, die an den schon erwähnten Egon Erwin Kisch angelehnt ist und die ins Prag des frühen 20. Jahrhunderts führen. Von Ihnen beiden stammt da eine kleine Reihe. 2 Bücher sind erschienen im Kanon Verlag. Und bisher ist das so, 2 Bücher, ein drittes könnte es geben, läuten so die Glocken. I heard it through the grapevines.
Ja, wir könnten uns das zumindest vorstellen, auch ein drittes zu schreiben. Mal sehen, wie es dann zustande kommt, ob es zustande kommt. Also auf jeden Fall werden wir jetzt nicht den Rhythmus beibehalten. Es wird jetzt nicht dieses Jahr das nächste erscheinen.
Weil es war 24/25 genau. Bisher, dass die ersten beiden erschienen sind. Die Schatten von Prag, das erste, und die Feuer von Prag, das zweite jetzt. Diese Geschichten führen also in eine Zeit, in der sich dort unter mysteriösen Umständen Kriminalfälle ereignen. Und bevor Sie uns gleich ein bisschen mitnehmen in das zweite Buch, in dem Sie uns ein Stückchen lesen, wie schreibt man denn zu zweit ein Buch?
Wir haben immer dieselbe Methode. Also immer heißt, wir haben ja, bevor wir diese beiden Romane zusammengeschrieben haben, haben wir auch sehr viel fürs Radio zusammengearbeitet. Also wir haben Features geschrieben und da haben wir es genauso gemacht wie jetzt bei den Büchern. Wir schreiben den Anfang und das Ende gemeinsam, wirklich zusammen vor dem Computer. Und dann teilen wir den Rest auf und den schreiben wir dann einzeln. Also die Kapitel verteilen wir und daran arbeiten wir dann getrennt, aber lesen natürlich dann immer auch, was der oder die andere geschrieben hat, korrigieren, gehen darauf ein, passen unsere eigenen Sachen an. Also genau, so arbeiten wir.
Das heißt, man schreibt dann immer im Wissen, der andere liest das, ist bestimmt sehr motivierend.
Ja, 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 total.
Sehr, finde ich auch, tatsächlich. Ja. Diesen Aspekt haben wir noch nie genannt. Das motiviert ungemein, diese Vorstellung, dass Tabea das dann lesen wird. Und ich freue mich gleichzeitig auch immer auf die Kapitel von Tabea. Und es funktioniert, das ist wahrscheinlich, wenn man 20 Jahre zusammen in der gleichen Werkstatt gearbeitet hat, es funktioniert so gut, sich aneinander anzupassen. Ich kenne keine andere Arbeitsbeziehung, in der, also in meinem Leben nicht, in der das so gehen würde. Und das wird es, glaube ich, auch nicht mehr geben. Das ist ein irres Glück, ein wahnsinniger Zufall, dass das so funktioniert. Und ja, es gibt auch nie Streit.
Sie sagen ja auch übereinander, Sie sind auch beste Freunde.
Ja.
Das hilft wahrscheinlich. Ich meine, es könnte natürlich auch dem im Wege stehen, aber in dem Fall nicht. Also das ist wirklich alles sehr harmonisch. Wir haben noch kein einziges Mal gestritten.
Aber was passiert denn, wenn man so im Schreiben ist und man hat da dieses Kapitel und dann gibt es einen Plot-Twist? Das ergibt sich einfach aus dem Schreiben. Man muss jetzt woanders hin als verabredet.
Das passiert tatsächlich. Und dann ist es aber so, dass wir uns dann eher freuen. Also Martin freut sich, wenn ich das mache. Ich freue mich umgekehrt auch. Und dann fängt sofort an zu arbeiten und man überlegt eben, wie ändern wir den Rest, dass es Sinn ergibt. Oder welchen Einfluss hat das jetzt auf den Rest unseres Plans eigentlich? Und wir sind ständig vom Plan abgewichen bei beiden Büchern.
Ja. Und sie folgen einander dann freudvoll.
Ja. Also was manchmal vorkommt, und das sorgt aber dann eher für Belustigung, dass ein Egon Erwin Kisch zweimal die gleiche Straße lang geht, sowohl bei Tabea als auch bei mir, wenn sich Kapitel versehentlich überlappen und dann muss halt der eine oder die andere das halt streichen oder so angleichen. Das passiert nicht so oft, aber dann freuen wir uns immer
drüber. Das ist wie wenn im Film die Kamera oder das Mikrofon ins Bild hängt, weil einer nicht aufgepasst hat. Und Anfang und Ende schreiben Sie zusammen und zwar bevor das Buch überhaupt geschrieben wird. Schreiben Sie das Ende zuerst?
Nee. Den Anfang. Wir schreiben wirklich den Anfang zusammen, um den Ton zu finden, um den Rhythmus zu finden, um zu wissen, wie es läuft. Wir haben dann eine Dramaturgie, also die steht schon immer fest. Also quasi den Bauplan, den Ablaufplan des Buches haben wir auch gemeinsam gemacht und dann verteilen wir. Und dann, wenn sozusagen der ganze Prozess durch ist, setzen wir uns wieder zusammen und schreiben das Ende, was wirklich, also der Anfang ist schön, das Ende ist schöner. Also das dann zusammen da zu sitzen und den letzten, ja, es ist wirklich wie Ernten.
Ja.
Immer wieder, also die beiden Mal, das war auch bei den Radio-Features, wir haben so 50 Radio-Features im Laufe der Jahre zusammen gemacht, da war es schon die kleine Ernte und bei den Büchern ist es schon so sehr erhebend, muss ich sagen.
Dann hören wir jetzt, wie Sie das im Falle des zweiten Buches, Die Feuer von Prag, gemacht haben, wie Sie da den Ton setzen und hören den Anfang. Wollen Sie noch was erzählen zur Geschichte vorab oder lassen wir uns einfach in den Text fallen?
Sollen wir noch was zur Geschichte sagen? Wir sind am Vorabend vielleicht, oder?
Mach einfach.
Wir sind am Vorabend des Ersten Weltkriegs im Jahr 1913 und Egon Erwin Kisch kommt gerade vom Balkan zurück, wo er als Kriegsreporter berichtet hat für die Tageszeitung Bohemia. Er ist schon ein ganz anerkannter Journalist in Prag und er kommt quasi zurück und geht sofort auf die größte Party des Jahres bei einem recht berühmt-berüchtigten Oberst namens Redl.
Okay.
Alfred Redl, die Hauptfigur des Buchs. Und jetzt hören wir mal, wie dieser Anfang klingt. Eine Party auf einem Dampfer. Die Stadt kannte keine Dunkelheit. Zumindest nicht an diesem Abend, der viel zu kalt war für einen Mai-Samstag. Auch Prag spürte die Sonnenstürme des Jahres 1913. Es wurde einfach nicht mehr warm und die Menschen feierten wie zum Trotz. Überall in der Stadt hatten sie kleine Feuer entzündet, auf dem Laurenziberg, neben dem Veitsdom, im Paradiesgarten. Es gab Geburtstagsfeste, Pfingstfeiern, Gelage unter freiem Himmel, es wurde getrunken, getanzt und gesungen. Für eine Weile stand Egon Erwin Kisch allein auf dem Deck des Dampfschiffs und rauchte eine Zigarette. Er hörte dem ausgelassenen Treiben der Stadt zu und unterdrückte ein Gähnen. Gerade war er am Staatsbahnhof aus dem Zug gestiegen, nachdem er wochenlang den Balkan bereist hatte, um über den Krieg dort zu berichten. Vom Bahnhof aus war er zum Bärenhaus in der Melantrichgasse geeilt, hatte seiner Mutter einen flüchtigen Kuss auf die Wange gedrückt und ihr nicht ohne Stolz die Abendausgabe der Bohemia überreicht, wo er in den letzten Wochen über seine Abenteuer in Montenegro geschrieben hatte, über Maulesel, die im harten Kalkboden nach Gras suchten, über Prager Soldaten, die in Zelten hausten und ausgezehrt waren vom Heimweh, über sein Mitleid mit den montenegrinischen Straßenhunden inmitten des Krieges. Seine Artikel gehörten zu den wenigen in der Bohemia, die namentlich gezeichnet waren. »Willst du dich denn gar nicht ausruhen, mein Junge?« hatte seine Mutter gefragt. Kisch hatte den Kopf geschüttelt, sich gewaschen und umgekleidet, dann war er zum Ufer der Moldau aufgebrochen. Das größte Fest des Frühjahrs wartete auf ihn. Das Deck des Dampfschiffs füllte sich nach und nach mit Gästen. Kisch blickte in die anbrechende Nacht über der Moldau und auf die Prager Burg. Er war gerührt. Wieder hatte er Prag verlassen müssen, um zu spüren, wie sehr er an seiner Geburtsstadt hing. Und obwohl er gerade erst von seiner langen Reise zurückgekehrt war, schmeckte alles nach Abschied. Er wusste genau, dass er nicht einmal mehr den ganzen Sommer hier verbringen würde, bevor... »Sieh an, der Herr ist zurück von der Front!« Kisch erkannte die warme, freundliche Stimme sogleich. Er drehte sich um. Neckisch verbeugte sich sein Freund Brot vor ihm, etwas zu tief für eine aufrichtige Ehrerbietung. »Für einen Freigeist wie Sie«, erwiderte Kisch, »dürfte der Schützengraben jedenfalls zu viel des Dramas bedeuten.« Brot schmunzelte. »Jetzt erzähl schon, wie war's?« »Später«, sagte Kisch. »Lass uns zuerst ein Glas nehmen, gleich kommt der Oberst. Über dieses Stück hier kannst du dann deine nächste Theaterkritik schreiben.«
Martin Becker las aus »Die Feuer von Prag«, dem Roman, den er gemeinsam mit Tabea Sörgel geschrieben hat, das zweite Buch aus ihrer Kisch-Reihe. Und er heißt bei Ihnen immer nur Kisch.
Ja.
Ohne Egon Erwin.
Genau.
Warum?
Weil das ist auch ein Signal, dass Kisch eben unsere Figur ist. Es ist nicht der historische Egon Erwin Kisch. Es ist die Figur, die wir aus ihm gemacht haben, sozusagen. Es ist eben ein Roman. Und wir haben uns da auch einige Freiheiten genommen. Wir haben viel recherchiert zu Kisch. Und,
ja, das wird immer sehr gelobt an Ihren Büchern, dass die so unglaublich recherchiert sind.
Genau, aber wir mussten eben auch einen Teil dann wieder vergessen, um einen Roman schreiben zu können. Das sollte ja kein Sachbuch werden. Und deswegen heißt Kisch bei uns eben, oder heißt Egon Erwin Kisch bei uns nur Kisch. Das ist eben eine eigenständige Figur. Es ist nicht mehr der Kisch, das ist unser Kisch.
Wie viel ist von dem Kisch denn noch übrig? Egon Erwin Kisch, der legendäre Journalist und Schriftsteller, 1948 im Alter von nur 62 Jahren gestorben in Prag, war auch im wilden Berlin seiner Zeit zu Hause und in Wien, Spross einer deutschsprachigen jüdischen Familie und der Mann, von dem man sagt, er hat der Reportage ihr Renommee verschafft, ihren Rang als Literatur. Ist das alles im Roman auch noch so?
Ja, also es ist alles exakt genau so. Und nichts davon stimmt. Naja, sagen wir mal so, ich glaube, wir haben zumindest uns bemüht, je mehr wir Kisch kennengelernt haben, desto mehr haben wir eins gelernt. Die Texte sind fantastisch, aber er ist ein Schlitzohr. Man kann ihm niemals trauen. Er füllt das, was an Fakten da ist, mit der Fantasie an. Er hat selber gesagt, man muss schon immer bei den Tatsachen bleiben, aber der schmale Steg zwischen Tatsache und Tatsache, der ist zum Tanz freigegeben. Und so sind wir, glaube ich, mit ihm auch umgegangen. Wir haben Fakten aus seinem Leben genommen, wir haben geguckt, wie war er wohl als Typ. Aber dazwischen die ganzen Plätze, die haben wir dann quasi mit freiem Tanz bespielt.
Ja, aber sagen Sie mal, taucht denn so einer, der so eine Haltung hat zu den Fakten, taugt der als Ermittler?
Erstaunlich gut, ja, schon. Also vor allem, weil es uns eben die Legitimation gegeben hat, da wo wir nicht sicher waren, wo es Lücken gab, wo man nicht wissen konnte, wie war das denn oder wie wäre es gewesen. Denn der erste Roman behandelt ja einen fiktiven Kriminalfall. Da haben wir uns eben die Freiheit nehmen können zu sagen, naja doch, aber das ist schon, also wir machen das eben wie er. Und er war ja tatsächlich auch Kriminalreporter und sehr interessiert an der Prager Unterwelt, hat viel darüber geschrieben, über Kriminalfälle. Und deswegen war er eigentlich eine erstklassige Hauptfigur für uns und für einen Kriminalroman, würde ich sagen.
Aha. Zumal er ja auch wirklich so ein Tausendsasser war. Also ich meine, man weiß eben nie, was an seinen Reportagen jetzt wirklich so passiert ist. Aber ich meine, er hat sich verkleidet, eingeschmuggelt, undercover recherchiert. Also wir haben halt das volle Programm. Allein schon die Kriminalfälle. Er hat sich einmal verhaften lassen, ohne sich zu erkennen zu geben. Er Er hat in der Wärmestube übernachtet, um unter den armen Pragerinnen und Pragern zu sein und zu wissen, wie ist das Leben dort. Wir hatten also ein dermaßen reiches, eine reiche Sammlung an Geschichten, die wir dann einfach nehmen konnten. Und im Grunde haben wir das Gefühl gehabt nach dem Schreiben, der Reporter der damaligen Zeit war eigentlich fast eine Art Ermittler.
Das war dann naheliegend, ja? Genau. Einen Kriminalroman zu schreiben.
Eigentlich total naheliegend. Ja.
Das war eine Frage, die ich hatte. Warum sind es Krimis geworden? Aber im Grunde ist sie damit beantwortet. Es lag nah.
Ja, tatsächlich.
Es lag in seiner Persönlichkeit. Mhm.
Tatsächlich, die Geschichte ist ganz schön. Es war der Kanon Verlag, der uns damals gefragt hat. Der Kanon Verlag wusste, wir kennen Prag sehr gut. Könnten wir uns das vorstellen, ein Krimi zu Ergon Erwin Kisch? Es gab ein kurzes Zögern, aber nach wirklich ebenso kurzer Recherche zu Kisch war klar, wir kannten Kisch zwar schon, aber nicht in der Tiefe, und da war klar, na klar, das ist so naheliegend, das kann man machen, ohne Kisch zu verbiegen.
Die Geschichte von Ihnen, Ihrem Verlag und Ihrem Verleger, die schauen wir uns gleich genauer an, aber erstmal haben wir Ihnen Rosalia mitgebracht mit Bergheim.
Ach, wie schön.
Ach, schön.
MDR Kultur trifft heute Martin Becker und Tabea Sörgel, Buchmenschen, Bücherschreiber. 2024 haben sie vorgelegt Die Schatten von Prag, Kischs erster Fall, und dann Ende vergangenen Jahres Die Feuer von Prag. Kisch ermittelt, da heißt es nicht mehr zweiter Fall. War das eine bewusste Entscheidung?
Es ist ein bisschen, darf man das öffentlich sagen?
Ich glaube schon, wir dürfen alles.
Okay. Es ist ein bisschen peinlich. Ja, unserem Verleger ist irgendwann aufgefallen, oder ich glaube, die Vertreter haben es ihm gesagt, also die Leute, die das Buch dann in den Handel bringen, dass der zweite Fall, wenn es auch schon auf dem Titel steht, sich immer schlechter verkauft als der erste Fall.
Ja, ist doch interessant.
Ja, finde ich auch. Aber ist eigentlich logisch, ne? Also dann denkt man, ja, wenn ich jetzt den zweiten Fall kaufe, aber ich will jetzt auch nicht noch den ersten kaufen. Und man kann die Bücher völlig unabhängig voneinander lesen, und das haben wir damit betont.
Ja.
Im ersten Fall, da soll die Erde den Schweif des Halleschen Kometen kreuzen und deswegen ist im Prag von 1910 große Aufregung, alle gucken nach oben und im Klappentext heißt es, die Ganoven können machen, was sie wollen, so sinngemäß, ja, weiter unten, weil keiner kriegt was mit, alle sind abgelenkt. Und dann im zweiten Fall, die Feuer von Prag, was ist da die Geschichte, deren Anfang wir gerade gehört haben? Was passiert? Was ist der Fall, mit dem Kisch konfrontiert wird?
Also Kisch wird eigentlich mit einem Antagonisten konfrontiert, der ihm in mancherlei Hinsicht ähnlicher ist, als ihm lieb ist. Nicht Kisch, sondern Kisch und Lenker und Brotesser. Wir haben ja eigentlich ein Trio, ja, weil wir heben jetzt Kisch immer so hervor. Aber das Wichtige ist eigentlich das Duo Kisch und Lenker, Lenker und Kisch. Also Kisch ist zwar der Namensgeber, Kisch ist die Hauptfigur, klar, aber Lenker ist quasi seine Co-Ermittlerin an seiner Seite.
Und darf ich da ganz kurz einhaken, ja, zur Erklärung, um die Brücke zu schlagen, zu verhindern, das ist die Figur, in der die schon erwähnte Lenkerin Rova wieder auftaucht.
Eigentlich ja. Also wir haben gesagt, wir wollen ihr ein Denkmal setzen. Nun war Lenker Reinerow war viel jünger als Egon Erwin Kisch. Das heißt, es passte zeitlich nicht. Dann haben wir aber gesagt, dann nehmen wir aber diese Energie und alles, was Lenker Reinerow ausgemacht hat und lassen es fließen in diese Figur der Lenker, der wir damit sozusagen schon eine Hommage widmen.
Nur um das kurz zu klären. Zurück zum Fall. Diese drei also sind da zusammen unterwegs. Brot, Kisch und Lenker.
Kisch, Lenker und Brotesser. Brotesser ist der dritte Freund.
Der Brot tritt auch auf. Das ist vielleicht etwas verwirrend. Also Max Brot, aber Brotesser ist nochmal eine andere Figur. Das ist der Ehemann von Lenker im zweiten Teil.
Pardon, genau.
Ja, genau.
Okay. Genau. Und sie haben eigentlich, naja, einen Gegner, wie soll man sagen, in Form von Oberst Alfred Redl. Der Fall Redl, den gab es tatsächlich, das ist bekannt. Es stellte sich heraus, Redl war einer der schillerndsten und gleichzeitig gnadenlosesten Geheimdienstler in der K&K-Monarchie. Also das weiß man, das steht fest im Kaiserreich. Und dieser Oberst Alfred Redl, so stellte sich dann heraus, war selbst auch der schlimmste Spion. Also diese Geschichte gab es wirklich, dann wurde Redl quasi der Selbstmord nahegelegt, den er dann auch begangen hat. Das war sozusagen die Wirklichkeit, das ist in der Wirklichkeit passiert. Und wir haben uns gedacht, das ist so eine unfassbar tolle Geschichte, die ist ja auch verfilmt worden. Es gibt schon zahlreiche Romane darüber. Das jetzt mit Kisch zusammenzubringen wäre spannend, weil Egon Erwin Kisch stets für sich reklamiert hat, also der echte Kisch wiederum, dass er den Fall des Oberst Redl an die Öffentlichkeit gebracht hat. In Form, weil er nicht berichten durfte, weil er die Zensur gefürchtet hat. Er hätte nicht sagen dürfen, so, Redl war ein Spion und hat sich jetzt unter Druck das Leben genommen. Und Kisch hat immer behauptet, der Real Kisch, in Form eines Dementi auf der Titelseite der Bohemia, hätte er das in die Welt gebracht. Also er hat quasi dementiert, dass es so war, aber damit eigentlich erst gesagt, so, Redl war ein Spion und hat sich das Leben genommen. Ja, das war die Kisch-Version, für die er bis heute unter anderem bei Wikipedia gefeiert wird. Im Laufe der Recherche haben wir herausgefunden, so ganz stimmt das alles nicht. Ja, aber das ist die Geschichte des Romans. Also Kisch versucht, Oberst Redl auf die Spur zu kommen, versucht nachzuweisen, das ist eigentlich der Spion. Und so geht es auch eigentlich sehr viel um eine Welt am Abgrund. Also um eine ganz nervöse Welt, wo der Krieg jederzeit ausbrechen kann, wo es eigentlich schon glimmt und das Feuer kommen wird.
In die Sie sich sehr intensiv eingelesen haben, weil Sie so einen ganzen Jahrgang der schon erwähnten Zeitung, Bohemia, das muss eine wichtige Tageszeitung damals in Prag gewesen sein, komplett gelesen haben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie denken, oh, wie viele Bücher können wir bitte darüber schreiben? Weil wenn man so eintaucht in eine Zeit, findet man sicher viele Geschichten.
Ja, ja, mehr als wir verwenden konnten. Mhm. Und die Bohemia ist ja auch so wichtig, weil Kisch, also der echte Kisch, Egon Erwin Kisch, für sie geschrieben hat. Er war Redakteur der Bohemia, also Kriminalreporter der Bohemia. Und in unseren Büchern arbeitet er auch, arbeiten alle drei. Also Kisch, Lenker und Brotesser arbeiten alle für die Bohemia. Mhm. Und die Recherche war wirklich großartig, weil wir auch so viel über die Atmosphäre damals, über die Atmosphäre in Prag herausgefunden haben. Durch ganz schnöde Artikel, was irgendwelche Kanalarbeiter aus der Moldau gezogen haben. Irgendwie die, und, oder wer wieder was gemacht hat, die Trickbetrüger, die sich verkleidet haben oder als Fürsten ausgegeben haben und dann
richtig so den Geschmack und den Geruch der Zeit.
Ja, wirklich. Und das hat wirklich mehr geholfen als irgendwelche Sachbücher, also historische Sachbücher zu lesen, die auch sehr geholfen haben. Aber diese Bohemia-Artikel waren eigentlich für mich die Quelle Nummer eins. Also deswegen bin ich auch so froh, dass die komplett digitalisiert vorliegt. Also das ganze Archiv, dass man da jeden Jahrgang auch lesen kann, wie man möchte und wann man möchte, wo man möchte. Also geht von zu Hause aus. Wir mussten nicht immer nach Prag fahren, sondern konnten das einfach zu Hause machen. Und genau, das ist ein großer Schatz, dieses Bohemia-Archiv.
Wobei das das Tolle tatsächlich auch ist, wir mussten nicht immer nach Prag, aber wir waren natürlich auch in Prag und da ist was Bemerkenswertes passiert. Tabea und ich haben, dadurch, dass wir recht viele tschechische Freundinnen und Freunde hatten, die Altstadt immer fast ein bisschen ausgeklammert in den 20 Jahren, wo wir Prag kannten, weil das ist halt so Touri-Gebiet. Durch Kisch haben wir sie eigentlich richtig kennengelernt und dann passierte halt plötzlich was. Wir wurden vom magischen Prag heimgesucht. Das heißt, morgens relativ früh sich mal auf den Weg zu machen von Kischs Geburtshaus, um rauszufinden, schafft er es innerhalb einer Zigarettenlänge zur ehemaligen Redaktion der Bohemia, ein altes Kloster, das haben wir gemacht. Und man hat plötzlich gemerkt, diese Pflastersteine, diese Magie, diese hunderten von Jahren an Geschichte, die da lagern, das ist halt alles wirklich da. Und insofern war die Recherche auch ganz toll. Also abends an der Moldau zu stehen und sich vorzustellen, ja, Kisch wird auch hier lang gelaufen sein, 100 Jahre früher. Also es war wirklich tatsächlich magisch.
Sie haben mit dem Körper recherchiert.
Tatsächlich. Also das haben wir gemacht.
Fantastisch.
Wir haben es probiert. Ja. Hört man den Klang der Glocke, wenn wir dort stehen und so. Diese ganzen Sachen haben wir wirklich gemacht und das sind natürlich die Sachen, die dann auch ein bisschen Sicherheit geben beim Schreiben.
Ja, ja. Die den Text auch atmen lassen. Mhm. Also, das Ganze ist passiert auf Anlass eines Gesprächs mit ihrem Verleger, der auf sie zukam, haben sie uns erzählt und gesagt hat, mach doch mal und bitte einen Kriminalroman und bitte in Prag. Ja, so viel war vorgegeben. Und zwar war das Gunnar Sünniborg, der zunächst beim Aufbauverlag gearbeitet hat, bis er dann 2020 den Kanon Verlag gegründet hat, in dem die Bücher jetzt auch erschienen sind. Warum ausgerechnet Kisch? War das auch seine Idee oder war das dann ihre Zutat?
Das kam von ihm, weil er Kisch auch schon sehr lange, also dem historischen, dem echten Ich und Erwin Kisch, schon sehr lange verbunden ist. Er hat damals bei Aufbau auch die Texte herausgegeben, also er war dafür zuständig und das ist, glaube ich, also er seit Jahren spukte ihm das so im Kopf herum, dass es da doch einen Kriminalroman geben müsste, weil die Zeit so spannend ist, weil Kisch oder Egon Erwin Kisch als Figur so spannend ist und das ist wirklich sein Baby. Es ist dann unser gemeinsames, es klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber unser gemeinsames Baby geworden, aber das verdanken wir tatsächlich Gunnar.
Und dazu muss man sagen, sogar mit Lenkerei Reinerauer rannten wir offene Türen ein, denn Gunnar hat auf einer Leipziger Buchmesse vor etlichen Jahren, ich weiß nicht, ob er volontär bei Aufbau war, das weiß ich gar nicht genau, hat er Lenka Reinerauer auf der Leipziger Buchmesse quasi als Fahrer von A nach B gebracht. Also er kannte sie auch noch und die beiden haben sozusagen auch eine Begegnung, eine Beziehung zueinander gehabt und somit war dann klar, das müssen wir zusammen machen.
Ja, und dann haben Sie vorhin erzählt, diese ganzen Verbindungen nach Osteuropa, die sehr eng sind und wo auch gelebtes und geteiltes Leben tatsächlich stattgefunden hat. Sie haben in Prag gelebt und sind auch befreundet mit Jaroslav Rodisch, haben Sie uns vorhin erzählt.
Ja. Auch schon seit, das sind wir tatsächlich auch beide, also Tabea und ich beide und wir kennen uns schon ziemlich lange. 2005 war ich im Sommer für einen Monat in Prag, habe fürs Radio gearbeitet und habe gesagt, irgendwie muss ich jetzt aber diesen Monat mir finanzieren, weil ich hatte ganz wenig Geld und dann habe ich für den WDR ein Radio-Feature über die tschechische Gegenwartsliteratur gemacht. Tabea und ich hatten Jaroslav damals zufällig bei einer Lesung im Haus des Buches gehört und da habe ich Jaroslav gefragt, kann ich ein Interview mit Ihnen machen? Wir haben uns noch gesiezt. Wir waren in Prag verabredet, ich hatte kein Geld, weil ich ein paar Reisekosten vom WDR nicht bekommen hatte. Ich hatte wirklich kein Geld mehr, nichts auf dem Konto, noch 20 Kronen in der Tasche, treffe Jaroslav zum Interview und sage zu ihm, ja, ich hatte Probleme mit meiner Karte, könntest du mir vielleicht so fürs Bier was auslegen? Und er sagt zu mir sofort, wie viel brauchst du? Und hat mir irgendwie 1000 Kronen gegeben, dass ich irgendwie durch die Tage kam. Wir haben an diesem Nachmittag das Interview nicht gemacht, sondern einfach Limonade getrunken. Es war ein furchtbar heißer Tag und haben gequatscht und gequatscht und gequatscht und so fing diese Freundschaft an.
Wie pflegen Sie die heute?
Wir telefonieren öfter, wir schreiben uns häufiger, wir haben Lesungen zusammen. Das ist von unserer Seite aus nicht so schwer wie von seiner Seite aus, weil er etwa gefühlt an 300 Tagen im Jahr mit der Kafka-Band unterwegs ist oder auf Lesungen ist. Er ist ein richtiger Star in Deutschland, in Tschechien, gefühlt überall.
Ja, total.
Und das ist schwierig, dass wir uns wirklich öfter mal sehen. Also er ist wirklich so, ich freue mich da so von Herzen drüber, weil er so ein bescheidener, fleißiger, toller Schriftsteller ist. Ja, also es ist immer noch ein Geschenk, dass es diese Freundschaft gibt.
Sie haben Features zusammen produziert, Sie beide. Und im Radio, da ist das Produzieren ja was anderes als beim Schreiben fürs Lesen. Ja, man schreibt fürs Hören. Es gibt das Technische, das man mitbedenken muss, so das Basteln von Hörerlebnissen. Sie können die Glocken im Feature wirklich klingen lassen, während Sie im Buch andere Wege finden müssen, das so erlebnishaft zu machen. Was würden Sie sagen, ist das Gemeinsame und wo sind die Unterschiede dieser Arbeit? Wie nah ist das beieinander? Wie natürlich fühlt sich das für Sie an, beides zu machen?
Oh, das ist eine gute Frage. Fühlt sich beides komplett natürlich an, weil am Ende ist es halt Schreiben. Also eben für unterschiedliche Medien unter unterschiedlichen Bedingungen. Ja, ich weiß gar nicht, was würdest du denn sagen, Martin? Also es ist, mir liegt beides, also mir ist beides sehr, 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 wie soll ich das denn sagen? Sehr nah natürlich. Also ich will auch beides nicht missen, ich will beides immer weitermachen.
Vielleicht kann man auch so rumkommen. Sie haben beide am Literaturinstitut in Leipzig studiert, sich dann aber für die Feature-Form entschieden. Das ist ja auch im Grunde eine Weiche, die Sie genommen haben. Wie kam das? Oder ist es gar nicht so? Zweifelnde Blicke hier bei Martin.
Also ich empfinde, das ist eher so ein bisschen nochmal überlegend oder dem nachsinnend. Für mich muss ich sagen, das ist natürlich toll, dass es so ist. Für mich ist Schreiben wirklich, also Schreiben ist Schreiben ist Schreiben. Ob ich fürs Radio schreibe, ob ich eine Reportage schreibe, ein Feature schreibe, eine Kurzgeschichte oder einen Roman. Es erfordert unterschiedliche Werkzeuge, aber es bleibt das gleiche Handwerk. So, jetzt gerade schreibe ich sehr viel durch meinen Vollzeitjob über die digitale Transformation der Verwaltung. Jetzt würde man sagen, das ist ein ganz anderes Thema, aber das macht genauso viel Freude. Also es macht tatsächlich genauso viel Freude, wie einen Roman über Egon Erwin Kisch zu schreiben, weil es ist halt irgendwie das Handwerk und sitze ich an einem Text, bin ich beseelt. Und ich könnte mir vorstellen, Tabea, dir geht's ähnlich, oder?
Ja. Ich schreibe sogar Einkaufslisten gerne.
Also ich wollte gerade fragen, wo ist die Grenze? Gebrauchsanweisungen, würden Sie da auch so viel Spaß haben?
Ja,
oder?
Ja, ich glaube schon. Ja. Tabea, wir reden uns da gerade in was rein.
Also ich meine, wenn es bis zu Einkaufslisten reicht, ja, dann ist es auch die Bewegung der Hand.
Ja, ich glaube schon. Es hat bei mir auch als Kind schon angefangen, dass ich wollte immer auf meiner, ich hatte schon, glaube ich, mit 6 eine Schreibmaschine, eine mechanische Schreibmaschine. Und ich habe immer gesagt, ich werde Schriftstellerin, habe ich damals noch gesagt, den Begriff noch benutzt, oder Sekretärin, weil ich dachte, da kann man den ganzen Tag auf der Schreibmaschine tippen. Und es ging mir vor allem ums Tippen. Also es war dann fast egal was.
Das ist eine Geschichte, die ich noch nicht kannte, Tabea.
Nein.
Ich bin erstaunt.
Ich bin jetzt wieder so beim Körper, ja, dass die Erfahrung über das Haptische so eine große Rolle spielt bei Ihnen offenbar.
Ja, irgendwie schon anscheinend. Also ich bin jetzt selbst auch ein bisschen erstaunt, dass es so ist, aber ja, doch.
Wollen wir noch ein bisschen Lieblingsmusik von Ihnen hören, Tabea? Haben Sie Lust auf einen Titel von Blood Orange?
Oh ja, sehr gerne.
Dann machen wir das. Kultur trifft Martin Becker und Tabea Sörgel heute. Am Literaturinstitut in Leipzig haben sich die beiden kennengelernt und dann zusammen sehr, sehr viele, 50 habe ich vorhin gehört, Radio-Features produziert. Vielfach preisgekrönt, ganz großer Preis 2016. Wofür gab es den?
Für ein Radio-Feature über einen Müllsortierer aus der Nähe von Prag, der gleichzeitig manisch und besessen dichtet. Das haben wir zum Anlass genommen, über die tschechische Literatur, die oft in der Kneipe entsteht, ein Feature zu machen und ihn zu porträtieren. Und dafür gab es den Deutsch-Tschechischen Journalistenpreis, genau. Glücklicherweise.
Was ist das, woran Sie jetzt gerade arbeiten, jeweils? Was bewegt Sie gerade? Worauf richten Sie Ihre Energie?
Wir arbeiten schon wieder an einem historischen Kriminalroman. Diesmal gehen wir aber noch weiter zurück in der Geschichte. Nämlich der Roman wird im Mittelpunkt haben August Hermann Francke. Das heißt, es ist auch ein Halle-Roman, den wir schreiben werden. Also es spielt dann 1716. Franke weiß ich nicht, also es ist ja schon hier bekannter, aber eben Theologe, Pädagoge, Gründer dieser großen Schulstadt in Glaucha damals und heute eben in Form der Frankischen Stiftung immer noch sehr präsent in der Stadt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Da haben wir gerade angefangen zu recherchieren. Wir schreiben vielleicht in den nächsten Tagen endlich auch den ersten Satz gemeinsam und freue mich sehr.
Da bleiben Sie also mal ganz eng in der Heimat, denn Martin, Sie sind ja hier in Halle auch zu Hause.
Genau, seit vielen Jahren mittlerweile. Und das ist sozusagen ein Projekt, was in dem Sinne in den letzten Zügen ist, dass es fertig ist vom Manuskript her tatsächlich oder fast fertig. Nämlich, ich werde im Herbst noch ein neues Buch haben und das wird ganz in die Gegenwart gehen und das wird essayistisch sein und es wird heißen, warum ich trotzdem bleibe. Und es ist eigentlich eine, ich nenne es immer eine Versöhnungsstreitschrift, weil es gibt auch so viele Dinge, die spalten, ist so mein Gefühl gerade. Und mir war es wichtig, ein Buch zu schreiben, wie es für mich als Arbeiterkind aus dem Ruhrpott, der mittlerweile aber mehr Zeit seines Lebens hier in Mitteldeutschland verbracht hat, als in seiner Heimatgegend, wie das eigentlich ist, jetzt hier mit Kindern zu sein, die hier geboren sind, die hier aufwachsen und so gefühlt zwischen allen Stühlen zu sitzen oder eben mittendrin. Mhm. Also mal nicht zu sagen, das ist das Ostbuch, das ist das Westbuch, sondern halt zu versuchen, eine Perspektive einzunehmen, die vielleicht auch mal wieder auf das hinweist, was verbindet eigentlich und warum gibt es dieses Große, diesen Trotz zu sagen, Leute, eigentlich ist doch alles gar nicht so schlecht. Lasst uns doch mal zusammenstehen.
Ich vermute da so eine große Frage im Hintergrund Ihres Buches. Korrigieren Sie mich, aber seit 2015 und dann der Europawahl, als sich ganz Ostdeutschland blau gefärbt hat, gibt es für Menschen, die im Westen groß geworden sind und im Osten leben, öfter mal die Frage, warum bleibst du denn da? Ist das der Hintergrund Ihres Buches? Weil Sie sagen, warum ich trotzdem bleibe.
Ja, es gehört auf jeden Fall mit zu dem Hintergrund, wobei ich das trotzdem hervorheben würde. Es ist eher die Antwort darauf, warum es völlig falsch wäre, wegzugehen, meiner Meinung nach. Hm. Und es spielt, glaube ich, die Herkunft eine Riesenrolle, weil meine Westherkunft, die so gar nichts mit Westherkünften zu tun hat, und mein Vater, der sehr, sehr gut ins Mansfelder Land gepasst hätte in jederlei Hinsicht,
Sie
also alter
aus
Bergarbeiter,
einer
Bergmannsfamilie, ja. So, das sind halt alles Dinge, wo ich sehe, dass es verbindet mich doch auch mit dieser Gegend hier so viel und mit diesem Menschenschlag, wenn ich an meinen Vater, der schon längst verstorben ist, denke. Mhm. So, also das sind so ganz viele verschiedene Aspekte, wo ich dachte, vielleicht ist so ein sanftes Statementbuch, das auch meine Familiengeschichte nochmal weitererzählt, was ich ja schon in vielen Büchern probiert habe in Romanform. Genau das Richtige zu dieser Zeit.
Und dieses Franke-Buch, Tabea Sörgel, das Sie da schreiben, ist das auch so, dass es für diesen Kriminalfall, den Sie Franke dazu schreiben, eine historische Vorlage gibt?
Tatsächlich, ja, tatsächlich. Das wussten wir am Anfang noch gar nicht. Mhm. Wir dachten, wir schreiben einen Krimi und mal gucken, wie wir das drehen. Wie kann das funktionieren mit Franke als Ermittler? Also das klingt ja erstmal völlig wahnwitzig. Aber dann haben wir bei der Recherche herausgefunden, es gab einen Kriminalfall, in dem Franke tatsächlich ermitteln musste. Er war Korrektor der Universität und die war auch für die Gerichtsbarkeit der Studenten zuständig. Und dann sind 17 Menschen bei einem Studentenexzess gestorben und Franke musste ermitteln. Er musste herausfinden, wie war das. Das sind sofort Gerüchte aufgekommen, also wirklich wilde Geschichten, dass sie da dem Teufel also irgendwelche satanischen Dinge gemacht hätten und was weiß ich. Und er musste das alles entkräften, weil das ja auch ein Imageproblem für die Uni war, deren Co-Dekan er eben war, Co-Rektor. Und das ist wirklich so gewesen. Er ist rumgelaufen, er hat Zeugen befragt, er hat ermittelt, er hat mit den Hinterbliebenen gesprochen und hat währenddessen die ganze Zeit PR noch gemacht. Für den Pietismus und für die Uni und ein bisschen auch für sich selbst natürlich, für seine Schulstadt. Also es ist wirklich unglaublich spannend, also auch viel spannender, als man meinen könnte, wenn man die Jahreszahl 1716 hört.
Und tatsächlich dankbarerweise für uns, er hat sogar ein kleines Büchlein darüber geschrieben. Also er selber hat über diesen Fall das quasi nochmal schriftlich niedergelegt. Also ein wahnsinniges Geschenk, um halt August Hermann Francke zu porträtieren und gleichzeitig eine Geschichte zu erzählen, die authentisch ist und spannend ist.
Gibt es da schon was man allen, die jetzt neugierig geworden sind, sagen kann? Titel, Verlag, Erscheinungsdatum oder gibt es erstmal bisher nur die Idee und die Geschichte?
Ja, das gibt es leider alles noch nicht so konkret. Das wird sich in den nächsten Wochen, glaube ich, erst entscheiden.
Nee, das wird. Ja. Ich kann sagen, es wird um die Seelen von Glaucher gehen. Das kann man, glaube ich, verraten. Und das Buch wird im nächsten Jahr erscheinen.
Gut. Zu Gast bei MDR Kultur Martin Becker, Tabea Sörgel, Die Feuer von Prag, Die Schatten von Prag, das war der erste Band mit ihrer Kischreihe heute bei uns zu Gast. Ein drittes Buch soll es auch noch geben. Wie viele Stunden schreiben Sie am Tag, um das alles zu schaffen? Schön, dass Sie bei uns waren. Eine Frage hätte ich noch. Es gibt ja sehr, sehr schöne Kritiken und besonders hervorzuheben wäre die von Jaroslav Rudisch, der gesagt hat, diese Reihe ist eigentlich Babylon Praha, in Anlehnung an Babylon Berlin, die sehr, sehr erfolgreiche Serie. Ist denn schon jemand an Sie herangetreten und hat gefragt, ob man es verfilmen könnte?
Es gab Gespräche und wir waren einmal auch etwas näher dran als weiter weg, aber es ist kompliziert. Dieser historische Stoff würde unheimlich viel Geld kosten. Also wir haben die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, aber es braucht Zeit. Aber das rennt ja nicht davon.
Schön, dass Sie bei uns waren und viel Erfolg beim Schreiben weiterhin. Vielen Dank.
Danke auch.
Vielen, vielen Dank.
Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Ellen Schweder. Und noch der Hinweis auf die kommende Woche. Dann ist Jörg Junhold zu Gast bei uns, der Direktor des Leipziger Zoos. Mit ihm schauen wir 25 Jahre zurück auf die ersten Tage vom Pongoland, das am 1. April 2001 eröffnet wurde. Eine einzigartige Anlage und das erste Projekt im Masterplan Zoo der Zukunft, das er als Veterinärmediziner auch mit auf den Weg gebracht hat.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.